Amigos. Aus einer abgelegenen Telefonzelle rief ich zuerst den Polen an. Mir wurde gesagt, meine Freunde seien abgereist. Ebenfalls negativ verlief mein Versuch, in Hamburg Tom und Petra zu erreichen. Niemand ging ans Telefon. Dasselbe mit Kim in Amsterdam und mit Monika. Es schien, sie hatten überall gleichzeitig zugeschlagen. Ich stand in der Zelle und versuchte, das Adrenalin runterzukriegen. Cool bleiben, Blackie. Gott ist mit den Coolen. Ein alter Freund, der völlig solide war, fiel mir ein. Ich musste lange überlegen, wann ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Dann wählte ich seine Nummer und endlich war mal einer da. Wenig später übergab er mir seine Wohnungsschlüssel und fuhr zu einer Freundin. Seinen VW Polo überließ er mir ebenfalls. Der SL wurde in der Garage weggeparkt. Nun war ich in Sicherheit und konnte mit den Recherchen beginnen. Obwohl das sehr gefährlich war, traf ich mich mit allen Bekannten, die in diese Fahndung verwickelt sein konnten. Es war klar, dass ich mich nun nur noch verkleidet in Hamburg bewegen konnte. Ich schaffte eine Fensterglasbrille mit Krankenkassengestell an, sowie eine Schiebermütze und eine Jacke von C&A. Sobald ich das überstreifte, war ich Onkel Dieter aus dem Hafen. So konnte ich in Erfahrung bringen, dass tatsächlich alle Mittäter verhaftet waren, inklusive meiner Ehefrau. Außerdem hatte die Polizei sämtliche liegenden Gelder und mein Schließfach bei der Bank beschlagnahmt. Onkel Dieter hatte nun viel zu tun. Ich musste in Hamburg ausstehende Gelder anmahnen, die kleckerweise eintrafen. Ich musste einen falschen Pass beantragen. Ich musste Kim erreichen. Am vierten Tag meiner Flucht ging er endlich ans Telefon. Er sagte, er habe dieselben Probleme wie ich und schlug vorläufigen Kontaktabbruch vor. Vertrauen beweist sich, wenn man es braucht. Ich rief in Curaçao einen meiner Lieferanten an und bat ihn, mir ein paar Kilo auf Kommission zu schicken.
»No problem«, sagte er. »Ich schick dir ein paar Kilos. Bezahl sie, wenn du auf Curaçao bist.«
Ein paar Tage später rief der Kurier bei mir an. Es handelte sich um 3 Kilo allerreinstes Kokain und ich hatte sie noch am selben Tag an einen Freund verkauft, der 100.000 Mark anzahlte und sich für die restlichen 50.000 einen Monat als Zahlungsziel erbat. Nachdem er gegangen war, setzte ich mich gut gelaunt an den Tisch und breitete alles, was ich an Geld hatte, darauf aus, denn die angemahnten Gelder waren mittlerweile auch eingegangen. Insgesamt machte das 250.000 Mark und 30.000 Dollar. Auch mein neuer Pass lag auf dem Tisch. Ein Pass so gut wie echt. Das so gut wie ist eigentlich überflüssig. Der Pass war echt und trotzdem falsch. Um dieses Paradox zu verstehen, muss man sich den glücklichsten Augenblick der deutschen Geschichte ins Gedächtnis rufen. Direkt nach der Wende hatte ich mir Gedanken über den Nachlass der Stasi gemacht. Die Staatssicherheit der DDR hatte jahrzehntelang falsche Identitäten für ihre Agenten aufgebaut. Das hieß falsche Pässe. Gab's die noch? Und wo? Also fuhr ich damals in den Osten und fragte mich zu einem Ex-Stasi-Offizier durch. Es war so, wie ich vermutet hatte. Er hatte tatsächlich noch einen Stapel echter DDR-Pässe von Personen, die nicht existierten und nie existiert hatten. Flankiert wurde jeder Pass von Führerscheinen, Anmeldebestätigungen, Einschulungen und Geburtsurkunden. Jede dieser von der Stasi frei erfundenen Identitäten konnte bis zur Entbindungsklinik zurückverfolgt und nachgewiesen werden. Ihre Namen waren überall amtlich notiert. Ich kaufte 10 dieser DDR-Pässe für insgesamt 10.000 Mark. 9 gab ich weiter. Leider. Mit dem Pass, den ich für mich behielt, ging ich in Hamburg zum Einwohnermeldeamt und tauschte ihn gegen einen Pass der Bundesrepublik ein. Wie es alle Ossis nach der Wende taten. Der falsche Pass war seit Jahren in einem Bunker in Holland deponiert. Für alle Fälle. Jetzt war der Fall eingetreten. Ein Freund hatte mir den Pass nach Hamburg gebracht. Und um die Reiseunterlagen zu komplettieren, kaufte ich mir nun ein Business-Class-Ticket der KLM für den Flug Amsterdam-Curaçao. Rückflug offen. Als nächstes machte ich einen großen Fehler. Obwohl die Maschine erst am Nachmittag von Schiphol abhob, war ich bereits am Morgen des Abflugtages in Amsterdam. Denn bevor ich endgültig die Fliege machte, wollte ich unbedingt noch Kim sehen. Ich hatte noch immer keine Informationen darüber, was in Polen geschehen war. Und ich wusste auch nicht, was unsere kolumbianischen Partner darüber dachten. Ich wählte im Viertelstundentakt Kims Nummer. Erst gegen 10 nahm er ab. Kim begrüßte mich wie immer mit »Hello, my friend«. Aber als ich ihm sagte, dass ich in der Stadt sei und ihn sehen wolle, hörte er sich gleich etwas weniger glücklich an. »Es sei noch immer gefährlich«, sagte Kim. Aber ich bestand darauf und wir machten als Treffpunkt das chinesische Restaurant aus, in dem wir uns so oft getroffen hatten. In glücklichen Tagen. Der finanzielle Verlust der Polenpleite schmerzte mich nicht so sehr, denn als Geschäftsmann sah ich von Haus aus in Gewinnen und Verlusten dasselbe, was ich in Sonne und Regen sah. Sowas wechselt ab, das ist normal. Schlimmer war der Verlust der Legalität. Ich will nicht sagen, dass ich das Leben im Untergrund wie ein Schattenreich empfand. So war es nicht. Auch nicht fast. Aber da war eine unsichtbare Grenze. Wie aus Glas zwischen den Welten. Und das begann zu nerven. Ich war eine halbe Stunde vor unserem Termin beim Chinesen und wählte einen Ecktisch, von dem ich das ganze Restaurant einsehen, selber aber unauffällig bleiben konnte. Folgendes geschah. Kim kam nicht. Dafür setzte sich eine Gruppe von Männern an den Nebentisch, die sich auf Englisch unterhielten. Amerikanisches Englisch sowie Englisch mit deutschem und holländischem Akzent. Ich beobachtete diesen Tisch eine Zeit lang so diskret, wie es ging. Dann war ich sicher. Es waren Polizisten. Die Karibik war so nah gewesen. Heute Morgen. Jetzt war es Mittag und sie war wieder ganz weit weg. Ich bestellte einen Schnaps, kippte ihn weg und nahm mein Telefon zur Hand. Ich wählte eine Nonsensnummer und tat, als ob ich mit einer Frau telefoniere. In einer Lautstärke, die ein Ferngespräch leider immer noch verlangt. »Ja, ich bin's, Schatz. Ich denke, das bringt hier nichts mehr. Schätze, ich werde noch vor heute Abend zurück in Hamburg sein.« »Ja, zieh ruhig die geilen Strapse schon mal an. Aber ich muss vorher noch zum Bunker.« »Ja, hier in Amsterdam.« »Ja. Ich werde vorsichtig sein.« »Ja, wenn das gefunden wird, haben wir aber ein Problem.« Bunker heißt Drogendepot und ich setzte darauf, dass die Gäste am Nebentisch nicht zugreifen würden, solange sie noch die Chance hatten, eine große Menge Drogen zu finden. Während ich zahlte, konnte ich beobachten, dass sich draußen vor der Tür mehrere Männer postierten. Ich verließ das Restaurant und ging zügig rechts an der Gracht entlang, blieb aber schon nach 10 Metern stehen, um in den Stadtplan zu sehen und in anderer Richtung weiterzugehen. Meine Beschatter kamen mir nun entgegen. Diesen abrupten Richtungswechsel vollzog ich in den nächsten 10 Minuten noch einige Male. Das Ergebnis war, dass ich sämtliche Observierer durcheinander würfelte und sie es schwer hatten, sich neu zu formieren. Abhängen konnte ich sie trotzdem nicht. Ich hatte etwa 1 Kilometer so zurückgelegt, als ich plötzlich eine U-Bahn-Station entdeckte, die sich in einem Einkaufszentrum befand. Das überraschte mich. Ich war so oft in Amsterdam gewesen und nie war mir aufgefallen, dass es hier so etwas gab. Bisher hatte ich Amsterdam für eine der ganz wenigen U-Bahn-losen Metropolen der Welt gehalten. Ich lief die Treppen hinunter. Ich hatte Glück. Eine Bahn wartete. Und kaum war ich eingestiegen, ertönte das Signal zur Abfahrt. Die Türen schlossen sich und der Zug rollte an. Ich sah, wie meine Verfolger die Treppe herunterhechteten und ihr Bestes gaben, aber es reichte nicht. Sie verhungerten vor der Tür, hinter der ich stand, und vergeblich versuchte, meinem Drang zu widerstehen. Ich musste einfach winken. An der nächsten Station stieg ich aus und nahm ein Taxi zum Flughafen. Das fühlte sich schon besser an, aber noch immer war ich nicht außer Gefahr. Erst als ich die Passkontrolle in Schiphol passiert hatte und in der internationalen Wandelhalle ein Bier zu mir nahm, kühlte ich wieder ab. Jetzt konnte ich davon ausgehen, dass ich es geschafft hatte. Die Bullen waren abgehängt. Der falsche Pass hatte sich bewährt. 10 Stunden später bewährte er sich zum 2. Mal, denn die Hand eines schwarzen Zollbeamten blätterte darin. Als er meinen neuen Namen las, breitete sich ein Schmunzeln über sein Gesicht.
»Das wird teuer«, sagte Amigo 2. »Hol mich nach Dienstschluss vom Flughafen ab. Heute Abend bin ich im Campo dein Ehrengast.«